Du und ich sind Gottes wunderbare Geschöpfe. Wunderbare Geschöpfe. Ich sage damit nicht, dass wir vollkommene Geschöpfe sind oder super hübsch, dass wir alle irgendwelche Preise abräumen würden, wenn wir auf dem Laufsteg jetzt präsentiert werden würden. Wir sind wunderbar von der Gesamtsituation, Konstruktion, Erscheinung. Ein kleiner Einblick in unser Wesen eines Mediziner macht das deutlich. Letztes Mal haben wir miteinander auch das ähnlich von der Tierwelt von Britta präsentiert bekommen. Und beide Bereiche machen deutlich, wo wir uns befinden. Wir sind Geschöpfe, eine Schöpfung Gottes. Und dazu gehören nicht nur Menschen, sondern eben auch Pflanzen und Tiere. Und diesen Themen nähern wir uns jeden Sonntag immer mehr an. Und heute sind wir im Bereich, wie das hier auf der Folie steht, mit der Schöpfung leben, die Tiere wertschätzen. Und diese These, die ich hier an die Folie gebracht habe, Tiere als unsere Mitgeschöpfe von Gott aus verstehen, behandeln und schützen, ist heute die zweite Predigt von vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag haben wir miteinander gesprochen über das Verstehen von Gott aus, Tiere als Mitgeschöpfe, und heute geht es um Behandeln und Schützen. Wer von euch hat zu Hause Haustiere? Und wer von euch hatte als Kind Haustiere oder ist mit Haustieren aufgewachsen? Schon deutlich mehr. Und wer von euch hat im Alltag mehr oder weniger Kontakt zu Tieren auf dem Feld oder beim Nachbar oder woanders? Also wir sehen praktisch jeden Tag irgendwelche Tiere, wir haben mit denen direkt Umgang. Und wir machen damit auch bestimmte Erfahrungen. Letztes Mal habe ich so ein bisschen versucht zu zeigen, wie in der Bibel das Thema Tier und Leben mit den Tieren breit verankert ist. Und ich habe da auch so ein bisschen herausgearbeitet, dass Menschen damals lebten mit den Tieren im Großen und Ganzen im Einklang. Sie lebten von den Tieren, sie machten Gebrauch von ihnen, aber es wurde gleich auch so viel nachgezogen, es gab keine großen Brüche. Aber die Trennung zwischen Mensch und Tier besteht grundsätzlich seit dem Sündenfall, das ist ja klar. Und beschlossen habe ich den Punkt vom letzten Mal, dass jedes Tier und jedes Geschöpf hat seinen Platz, einfach von der biblischen Betrachtung, in diesem System, in der Schöpfung Gottes, und jedes Geschöpf erfüllt seine Funktion, und wenn das alles mehr oder weniger funktioniert, dann ist eine gewisse Balance da. Aber, und da kommen wir jetzt auch zum Punkt 2, die Tiere als Mitgeschöpfe Gottes behandeln, wie geht das? Aber diese Balance wird immer wieder irgendwie gestört. Und besonders in den letzten Jahrhunderten durch massive Eingriffe, die mehr oder weniger durch Menschen zu gewissen Zeiten vollzogen wurden und eben eine gewisse Disbalance gebracht haben. Zunächst möchte ich gerne, wenn wir darüber nachdenken, wie man die Tiere und Tierwelt behandeln sollte, von Gottes Perspektive her, einen Grundsatz der biblischen Weisheit aussprechen. Er steht in Sprüche 12, Vers 10. Da wird so zusammengefasst: Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, obwohl er davon lebt. Aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Und der Gerechte, wer ist schon gerecht? Eine neuere Übersetzung spricht an der Stelle einfach von einem guten Menschen. Ein Mensch, der nicht nur einfach drauf los lebt und egoistisch sein Leben gestaltet, sondern ein Mensch, der sucht, mit Sinn zu leben und eben so, dass auch andere wahrgenommen, inklusive auch die Tiere. Der Gerechte oder ein guter Mensch kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, und buchstäblich heißt es, er kennt die Seele seines Viehs. Er kennt die Seele seines Viehs. Aber das Herz, das Innere des Gottlosen ist grausam. Und dann ist die Frage damit verbunden, haben die Tiere überhaupt eine Seele? Das ist unsere moderne Fragestellung. Menschen von früher haben sich niemals diese Frage gestellt, weil sie auch von der Bibel erzogen worden sind. Und in der Bibel wird also einfach bei der Erschaffung der Welt, bei der Erschaffung des Menschen und des Tieres am sechsten Tag einfach von dem, von der Erschaffung der Lebewesen gesprochen. Und Leben und Seele ist im Alten Testament das gleiche Wort oder das gleiche Wort für beides. Wo steht, dass Gott hat die Seelen geschaffen? Gott hat Leben geschaffen. Also Lebewesen sind zugleich lebendige, lebende Seelen. Und wenn die Tiere von Gott geschaffen worden sind, noch Odem bekommen haben, da sind es Geschöpfe, Lebewesen, Lebeseelen. Und so versteht auch der Alttestamentler und auch Neutestamentler den Umgang mit dem Tier. Und da wird nicht darüber nachgedacht, ob ein Tier jetzt Seele hat oder nicht. Es ist einfach eine Tradition, von Lebewesen zu sprechen als lebenden Seelen. Und mit der Zeit emanzipiert der Mensch sich immer mehr und wird immer mehr säkular. Parallel vermehren die Menschen sich sehr intensiv und brauchen sicherlich sehr viel mehr Lebensraum und erobern auch diesen Raum. Die Wälder werden sicherlich gerodet, damit man auch mehr landwirtschaftlichen Flächen gewinnt. Und die Menschen gehen immer mehr in große Siedlungen über und in Städte und werden immer mehr sesshaftig. Und das verändert sehr vieles in der ganzen Schöpfung und in dem ganzen System. Und die Tiere geraten in dieser Zeit noch mehr in Visier als die Pflanzen. Die Pflanzen pflanzt man einfach mal und lebt von denen, aber Tiere sind so als Gesamtkonstruktion noch wertvoller, weil sie mehr Material haben. Fleisch, aber auch Fell, aber auch Knochen, die man als Mineralien und als Dünger verwenden kann und so weiter. Und zugleich stellen die Tiere, die wilden Tiere, auch eine Gefahr für die Menschen. Die bedrohen die Ernte, Heuschrecken und andere Insekten, aber auch wilde Tiere, die Raubtiere bedrohen auch das Leben der Menschen an sich. Und so steigert sich diese Feindschaft von Sündenfall immer mehr, diese Trennung. Und der Mensch, der sesshafte Mensch, lebt noch deutlicher in einem Kontrast mit den wilden Tieren. Die Haustiere hat man integriert, man schlachtet, man zieht nach und das ist eine gewisse Balance, aber der Abstand zu den Wildtieren nimmt zu. Und dann kommt also diese Zeit der Ideologien mit dem 18., 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Und je länger die Zeit vergeht, umso mehr sprechen wir von Nahrungsknappheit durch die zunehmende Weltbevölkerung. Du hast diese Zahlen genannt. Und wie wir Lösungen suchen, mit diesen Situationen umzugehen, seit Jahrhunderten, die bergen in sich auch gewisse Gefahren durch Fehlverhalten der Menschen. Weil die Menschen versuchen immer situativ ein Problem zu lösen. Die können nicht umfassend Dinge verwalten. Die reagieren auf etwas und machen etwas und am Ende stellt sich heraus, das war doch nicht richtig. Ich denke jetzt an die Zeit der chinesischen euphorischen Zeit, wo China sozusagen sich auf diese sozialistische Richtung aufgemacht hat. 1958 hat Mao Zedong ein Dekret erlassen. Alles, was Schädlinge sind, und da sind Steckmücken, da sind Fliegen, da sind Ratten und Spatzen, die müssen alle vernichtet werden, ausgerottet werden, weil sie Krankheiten ausbreiten und die Ernte bedrohen. Gesagt, getan, Mao Zedong ist der Führer und was er sagt, das wird getan. Und da werden die Nester zerstört und die Spatzen werden mit Gewehren, Zwillen und Steinschleudern abgeschossen. Und man macht unglaublichen Lärm tagelang, sodass die Spatzen überhaupt nicht sich niedersetzen können. Die fliegen und fliegen und fallen dann am Ende tot zu Boden. Man sagt, es regnet Spatzen 3 Tage lang. Und nach 3 Tagen lang gibt es so gut wie keinen Spatzen mehr in China. 1958. Und die Auswirkungen auf dieses ökologische Gleichgewicht waren fatal. Mao Zedong hatte sicherlich eine Überzeugung gehabt aus der Situation heraus. Wir möchten das beste Land der Welt sein. Wir möchten gerne expandieren. Wir möchten gerne einen großen Sprung nach vorne machen. Und deswegen werden wir eine große Ernte einfahren, wenn wir Spatzen ausrotten. Aber der hat nicht gedacht daran, dass der Spatze auch die Heuschrecken und andere Raupen nascht. Am wenigsten Korn auf dem Feld. Und so kam es dazu, dass im ersten Spätsommer kam es zu apokalyptischen Szenen. Der Himmel verdunkelt sich und die Heuschrecken kommen immer näher und bedecken die ganzen Felder. Man spricht von einer zitternden Decke und fressen alles nieder. Und wie ich das auf dieser Folie hier jetzt dargestellt habe, es werden infolgedessen 45 Millionen Menschen den Tod finden. Aufgrund dieser völlig falschen Vision eines Führers und noch der ganzen falschen Wirtschaftsführung von der Partei. Und am Ende, summa summarum, kommen 45 Millionen Menschen. Das ist massiv. Der Sprung nach vorne, der sehr groß sein sollte, wird zu einem Desaster. Das Gleiche hatten schon auch die Siedler in Nordamerika erlebt. 1978, da wird erzählt von dieser Bisonvernichtung. Massenhaft hat man die Millionen von Bison erschossen im Kampf gegen die indigene Bevölkerung, weil die davon lebten. Und man hat gesagt, okay, wenn wir die jetzt vernichten, die Bisons, dann werden wir auch die Indianer in den Griff bekommen und zur Vernunft bringen. Und das hat zum Teil funktioniert. Es ging richtig ganz hart zu. Aber schaut mal, was für Unmengen von Knochen von diesen Tieren sind gewachsen und am Ende hat man sie zermahlen und auf die Felder gestreut und man hat dabei viel Geld verdient. Allein durch das Abschießen hat man große Summen einkassiert. Eine absolut hinrissige Vorgehensweise mit der Tierwelt, wo die Tiere einfach massenhaft massakriert werden. Oder denken wir an die Weise, sich heldenhaft als Mensch darzustellen, die bis heute noch ziemlich oft in unseren westlichen Kreisen verbreitet ist. Man fährt nach Afrika und als großer Held mit Gewehr, das ist ein Mensch in seinem Selbstverständnis, stellt sich hin, sicherlich irgendwie aus Versteck und so weiter, erschießt einen Elefanten, einen Jaguar oder einen Löwen und kommt nach Hause mit einer Trophäe, die dann einfach im Wohnzimmer hingelegt wird und man ist ein Held, man hat ein wildes Tier erlegt. Das ist bis heute noch leider verbreitet. Diese Dinge, die verunehren den Menschen als die Krone der Schöpfung, als der, der dazu von Gott aus eingesetzt ist, die Schöpfung zu beachten, die Schöpfung zu bewahren, mit ihr im Einklang zu leben, was all die Jahrhunderte mehr oder weniger funktioniert hat, das steigert sich mit der Zeit immer mehr und es wird immer spannender. Heute sprechen wir von Tieren oft als Ware. Sicherlich sind wir gewohnt, dass wir nicht mehr eigene Tiere zu Hause züchten und sie schlachten und von ihnen leben. Ich kenne das noch aus meinem Leben als Kind, haben wir das noch mal so praktiziert. Wir gehen in den Laden und es ist alles schön verpackt und mit viel Werbung und mit guten Preisangeboten alles dargestellt und wir können einfach dann sehr gemütlich kaufen, Tiere als Ware. Aber auch Tiere als Ware werden anders gehandelt. Fell und Elfenbein und Nashorn, das Mehl wird oft als Heilmittel gesehen und so werden die Tiere einfach übermäßig abgeschossen und am Ende auch stehen in Gefahr, ausgerottet zu sein, weil man das Tier als Ware betrachtet. Dann sicherlich haben wir alle im Ohr vielleicht dieses Problem von Überzüchtung. Wenn man unterwegs ist und sieht, also welche Tiere unterwegs sind, weil die Herrchen eine bestimmte Vorstellung von einem bestimmten Tier haben und daraufhin wird auch ein Tier gezüchtet und man merkt, also medizinisch ist es absolut daneben und die Tiere müssen so ein Leben leben dann mit einer platten Nase und kriegen gar keine Luft richtig. Aber das Herrchen interessiert sich dafür nicht und bezahlt noch massenhaft Geld. Und die Züchter, die machen dann sich nicht die Gedanken über das, was Gott sich mit diesem Geschöpf gedacht hat, sondern was sie vermarkten möchten, das ist sicher grausam. Überzüchtung oder nicht artgerechte Haltung. Die ist sehr verbreitet, nicht nur in der westlichen Gesellschaft, sondern auch in anderen Ländern. Oder Misshandlung. Wir sprechen von Tierversuchen, die vielleicht bis zu einem gewissen Maß ethisch auch vertretbar wären, weil auch davon profitieren Menschen, aber richtig ohne Rücksichtnahme auf das Wohl des Tieres, Tierversuche vorzunehmen, ist auch nicht schöpfungsgemäß. Oder Kükentötung ist auch ein großes Dilemma. Nun ist es so, ich will noch zwei Punkte dazu nennen, dieses Miteinander immer verschlimmern und die Spannung steigern zwischen Tier und Mensch. Denken wir an die Haustiere, die gehalten werden, weil ein Mensch vereinsamt. Da kauft man sich eine Katze oder einen Hund, was nur zu begrüßen ist, und hat man jemanden bei sich als Lebewesen, als Partner, mit dem man Gefühle vielleicht austauschen kann oder auch den Alltag tauschen kann. Aber man spricht immer wieder auch von Missbrauch der Tiere in dem Haushalt, indem man sich abreagiert an diesen Tieren. Dass man hier einen Partner hat, den man wie einen Fußteppich benutzt. Und wahrscheinlich habt ihr solche Szenen gesehen, dass ein Herrchen oder ein Frauchen führt einen Hund auf der Straße, Gassi, und brüllt da ständig an, bis hin zu Tritt geben oder ein Klaps und so. Und man merkt also, dieser Mensch kann mit dem Tier gar nicht umgehen, aber das Tier ist ihm ausgeliefert für längere Jahre, und da ist keine gute Partnerschaft in dieser Weise. Dann ist das Tier keine therapeutische Hilfe für diese Menschen, sondern einfach ein Fußabtretteppich und ist einfach hilflos diese Menschen ausgeliefert. Oder denken wir oft, wie unbedacht Menschen Fliegen, Mücken, Wespen, Ameisen schlagen, niedertreten. Ich habe schon oft gesehen, dass sich Kinder einfach mal auf der Straße spielen und gehen dann auch und suchen Käfer und zertreten sie einfach aus purer Lust. Und ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Und wenn ich sehe, wie die Eltern zu Hause jede Wespe gleich umbringen müssen, weil sie stört oder gefährdet, oder jede Fliege oder jede Mücke, ist verständlich, aber woher kommt eigentlich diese Brutalität im Umgang mit den Tieren, die mit uns im alltäglichen Leben erscheinen, ob in Räumen oder in Gärten oder einfach auf der Straße, und wie sie einfach mal sozusagen vernichten, weil sie einfach weggehören. Warum gehören sie weg? Können wir den Lebensraum mit ihnen teilen, auch wenn sie zu uns in die Wohnung kommen? Eine Fliege, eine Wespe, muss sie gleich erschlagen werden oder kann man Fenster aufmachen oder mit einem Glas heraustragen? Und auch Kindern ein bisschen mehr zeigen, man kann auch mit einem Geschöpf anders umgehen, als einfach gleich kaputt schlagen. Es sind spannende Themen und spannende Aufgaben, damit umgehen zu lernen, gerade von diesem biblischen Hintergrund, dass der gerechte Mensch, der mit Sinn und mit Verantwortung lebt, auch sucht nach möglichst guten Auswegen aus jeder Schwierigkeit, aus jedem Problem, auch aus dem Umgang mit den Tieren. Klar bedrohen die Tiere uns immer noch und gefährden uns, und dass manch eine Ameisekolonie unser Haus am Ende irgendwie untergraben kann. Es kann etwas passieren, wo Wasser reinläuft und so weiter. Oder wenn die Wespen sich vermehren auf dem Dachboden, dann sind wir wirklich bedroht von den Wespen und so weiter. Und wenn das Ungeziefer sich irgendwo vermehrt, ist es nicht so gut, hygienisch und so weiter. Und auch sogar Krankheiten können ausgebreitet werden. Aber nicht jede Fliege, nicht jeder Käfer, nicht jede Ameise stellt schon diese grandiose Gefahr dar, dass man gleich sie auch umbringen muss und wegdenken muss vor seinem Grundstück. Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen, um die Seele seines Viehs, jedes Tieres würde ich sagen, aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Auch hier müsste sie sich so ein Stückchen mitgreifen. Behandeln die Schöpfung im Bereich der Tierwelt von Gott aus. Wie würde das eigentlich konkreter aussehen? Dieser Spruch aus Sprüche 12 deutet das schon ein bisschen an als grundsätzliche Linie. Vielleicht sollte man lernen, mit den Psalmen diese Schöpfung und die Geschöpfe im Einzelnen, Pflanzen und die Tiere im Einzelnen einfach zu bewundern. Die Menschen in der Bibel, die bewundern oft, richtig mit vielen Worten, mit sehr interessanten Formulierungen, diese Geschöpfe des Schöpfers. Vielleicht auch für uns moderne, aufgeklärte Menschen, die in verstädterten Strukturen leben und alles geregelt haben und Tiere vielleicht gar nicht mehr als lebende Seelen sehen, auch das eine Möglichkeit, anfangen, diese einzelnen Geschöpfe zu bewundern. Einfach genauer hinzuschauen, was krabbelt da eigentlich? Wie ist das konstruiert? Wie ist der Körperbau? Wie ist die Farbgebung? Was tut es innerhalb von 5 Minuten? Wohin kriegt es und denkt es vielleicht nach, wohin es kriegt und krabbelt oder nicht? Macht das alles nur alles zufällig? Wenn ein Vogelschwarm irgendwohin fliegt, denken Sie darüber nach? Kommunizieren Sie miteinander, wenn Sie fliegen? Oder fliegen Sie einfach nur so instinktiv irgendwohin? Und wir merken, wenn wir ein bisschen hinschauen, wir werden feststellen, da gibt es gewisse Vorgänge. Sie wissen, was sie tun angeblich. Und das, was sie tun, ist gar nicht so verkehrt. Plötzlich bewundert man diese Tiere, allein schon von der Anatomie, wie sie sich bewegen, wie sie fliegen, wie viel Eleganz ist dabei, wie viel Fertigkeit. Sie können die Wände vertikal krabbeln, sie können sogar auf der Decke krabbeln und nicht abstürzen. Sie können fliegen, sie können auf einem Spinngewebe hoch und runter gehen und im Wind fliegen und was weiß ich was alles. Sie können schwimmen im Wasser. Sie können viel mehr als wir und viel perfekter eigentlich von ihrer Körperbau und Gestaltung und Bewegungsform als wir. Allein das zu sehen und zu bewundern und zu bestaunen, allein das bringt schon Respekt, diesem Tier entsprechend zu begegnen. Durch seine Form, durch seine Bewegungsart und oft durch Anteile von Intellekt, die wir da entdecken. Das erzeugt Respekt vor dem Geschöpf, im Sinne unseres Themas, mit Geschöpf Gottes. Und ich würde wahrscheinlich nicht meinem Kind beibringen, jede Ameise gleich zu töten, nur weil wir sie sehen. Vielleicht würde ich meinem Kind auf dieser Stelle auch die Augen öffnen und mit einer Lupe einladen, eine Zeit zu verweilen, nicht am Handy, sondern an diesem kleinen Geschöpf. Und ihr werdet merken, was das an Gesprächsstoff bringt und was das eigentlich überhaupt an Fragestellungen beim Kind bringt und Denkprozesse, die in Gang kommen und plötzlich staunt man, wie man auch miteinander gerade durch die Umwelt und die Beobachtung auch entdecken kann und miteinander auch im Gespräch bleiben kann und am Ende auch Werte als Familie oder als Eltern und Kinder entwickeln kann. Alles ist am Ende Gottes Eigentum. Niemand von uns hat sich diese Ameise gegeben. Niemand von uns hat nicht im Geringsten dazu beigetragen, dass sie gebaut worden ist, wie sie gebaut worden ist und auch in der Menge, in der sie auf der ganzen Welt gibt. Es ist alles Gottes Eigentum. Es sind seine Geschöpfe und unsere Mitgeschöpfe. Und wir sind nicht die allerobersten Geschöpfe, von der letzten Predigt her gedacht, wir sind alle in bestimmte Funktionen in diese Welt hineingesetzt worden. Und der gesunde Verstand verlangt nach einem maßvollen und vernünftigen Umgang mit diesen Mitgeschöpfen, mit den Eigentümern Gottes. Was und wie und wer und in welchem Maß genau daraus ableitet, ist was anderes. Aber erstmal mit Verstand und mit Herz und mit Verantwortung. Das Herz bei uns ist besonders groß und Verstand ist bei uns besonders entwickelt. Da hat man viel Raum, diese Gedanken aufzunehmen. Der Hinweis der Schöpfung berichtet, gerade des Ersten, dass wir Menschen und Tiere am gleichen Tag hintereinander geschaffen worden sind, bedeutet, dass wir auch aus dem gleichen Material gebaut worden sind, aus der Erde, und in den gleichen Raum, Lebensraum gestellt worden sind. Das heißt, wir müssen diesen Raum miteinander teilen, Mensch und Tier ganz besonders. Wir müssen miteinander auskommen. Und es ist dieser Bruch gekommen, es ist diese Teilung immer noch da und die Spannung wächst, ja. Aber wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen und zurück in die paradiesischen Verhältnisse kommen. Das läuft so nicht, denn das Rad der Geschichte läuft nach vorne. Zum Glück auf die neue Schöpfung, auf die neue Welt Gottes hin. Aber bis dahin müssen wir in diese Trennung leben und mit ihr auskommen. Und am besten intelligent und vernünftig. Es geht um ein Miteinander mit den Mitgeschöpfen, mit allen Mitgeschöpfen. Tiere werden sich nicht ändern können. Tiere werden diese Funktion nicht übernehmen, für uns Verantwortung zu tragen und uns so umzupolen, dass wir ein gutes Miteinander gestalten. Das ist unsere Aufgabe. Wir können von den Tieren nicht erwarten, dass sie sich verändern werden, und wir sollen sie auch nicht verändern. Es gibt so Tendenzen, die Tiere so ein bisschen zu humanisieren, ihnen die Reißzähne wegzuklonen und züchten und klauen und so weiter. Und am Ende solche friedlichen Tiere unter uns machen, die keine Wildtiere mehr sind. Das ist nicht unsere Aufgabe, und die Tiere werden auch uns nicht beeinflussen. Wir sind die Verantwortungsträger, und es liegt in unserer Hand, wie unsere Welt morgen und übermorgen aussehen wird. Es kommt auf die innere Haltung und es kommt auf die ethisch vertretbare Technologien, wenn es um Tierzucht geht und um Nutzen, Benutzen und so weiter. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge Möglichkeiten, Alternativen zu entwickeln, und die Menschen arbeiten daran zum Glück und erfinden auch immer wieder neue Möglichkeiten, miteinander klarer zu kommen oder besser auszukommen, ein bisschen Gleichgewicht zu behalten. Es ist niemals perfekt ausgewogen, aber die Versuche, die in die Richtung führen, sind sehr gut. Und ich denke, in der heutigen Zeit sprechen wir auch sehr diskrepant an vielen Stellen über Fleischverzehr oder Fleischverzicht. Vegetarismus ist sehr stark verbreitet in der heutigen Zeit. Und manche Menschen beäugen sich so ein bisschen feindselig, wenn man spricht, naja, der ist Vegetarier. Und inzwischen gibt es auch vegane Menschen, die noch ganz anders sich ernähren. Aus dem Grund, dass man einfach eine andere Weltanschauung entwickelt hat und auch eine andere Haltung angenommen hat gegenüber der geschaffenen Welt. Oft ist es auch alles an Gott vorbei, aus anderen Gründen, aber wir haben inzwischen in unserer Gesellschaft diese Tendenzen, dass man daran arbeitet, wie kriegt man diesen Umgang mit den Tieren und mit der Pflanzenwelt besser geregelt. Dazu möchte ich gerne ein paar Worte sagen. Es muss nicht gleich so konträr betrachtet werden, denn das ist schon durchaus ein Produkt des menschlichen Denkens und der Auseinandersetzung mit den Themen, wie gehen wir mit der Schöpfung um. Und das ist nicht nur erst modern, das war schon auch in den alten Zeiten so, dass manche Menschen auf Fleisch verzichtet haben und sich nur von bestimmten Pflanzen ernährt haben. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Bibel hinein. Jesus selber war ein sehr freundlicher Mensch, sehr humaner Mensch und sehr umsichtiger Mensch. Und mit Gottes Augen war er unterwegs und hat uns vorgelebt, wie Gott sich vorstellt, das ideale Leben auf dieser Welt. Er hat auch vom Reich Gottes gesprochen. Aber er selber zunächst war nicht unbedingt Vegetarier. Man spricht ihm das zu in bestimmten Kreisen, aber es gibt keine Nachweise, weil er hat Passahlamm schlachten lassen. Er hat auch Fisch am Ufer gebraten am See. Es wird nicht so gesagt, dass er das gegessen hat und wie er das gegessen hat, aber er hat es im Auftrag gegeben, dass die Jünger Passahlamm zubereiten sollten oder Fische fangen sollten, und er reicht auch ihnen den von ihm gebratenen Fisch. Also man geht davon aus, dass Jesus wahrscheinlich an dem Mahl sich auch mitbeteiligt hat. Er war wahrscheinlich kein Vegetarier. Aber im gleichen Zug spricht er sehr respektvoll und schonend von der Tierwelt, von der Pflanzenwelt und macht deutlich, alles unter dem Himmel hat seinen Wert und seinen Platz. Vegetarier zu sein ist nicht falsch und Fleisch essen ist nicht falsch. Es geht um die grundsätzliche innere Haltung und um Umgang mit den Ressourcen. Paulus geht auf diese Thematik ein, theologisch, kultisch. Er sagt also, dass die Menschen, die Fleisch essen, sind nicht schlechter vor Gott, als die, die das Fleisch nicht essen. Da geht es darum, auch, dass das Fleisch auf dem Markt gekauft wird und den Götzen geweiht worden ist. Aber er sagt am Ende, was du mit Danksagung zu dir nimmst, ob mit Fleisch, deine Mahlzeit oder ohne Fleisch, es ist von Gott und es gilt Gott zur Ehre. Und so sollt ihr euch gegenseitig nicht anfeinden und nicht konkurrieren. Fleisch essen oder nicht essen, das ist am Ende gleichrangig. Vegetarismus wird in der Bibel noch ein bisschen positiv gesehen. An der Stelle, wo Daniel, ich kenne den Daniel, wo er mit seinen drei Freunden in Babylon eine Kante zeigt und sagt, nein, also wir möchten als junge Zöglinge, die dann Diener am Tisch des Königs sein sollen, nicht vom Tisch des Königs essen, Fleisch und Wein. Wir möchten gerne 10 Tage lang ohne Fleisch auskommen und nur Obst und Wasser essen. Und dann urteilt, wie wir aussehen. Wenn wir gut aussehen, dann ist es gut so. Aber wir möchten uns nicht verunreinigen von dem Tisch des Königs. Das ist mehr kultisch gemeint, weil sie als Juden da an die Sache anders rangegangen sind. Das Heidnische könnte sie verunreinigen. Da wird also nicht gewertet, ob das jetzt besser ist, Vegetarier zu sein oder Fleischesser. Aber es wird an der Stelle deutlich, dass die vier Männer, junge Männer, die im Wachstum sind, 10 Tage ohne Fleisch auskommen, sie sind nicht kränker geworden. Die sehen sogar noch besser aus, als sie die Fleisch zu sich genommen haben. Und summa summarum kann man sagen, weniger Fleisch essen ist nicht verkehrt. Die Mediziner sagen, es schadet der Gesundheit nicht, aber wenn man ganz auf Fleisch verzichtet und nicht genug das alles ausbalanciert, was für den Körper wichtig ist, dann kann ein Vegetarier sich nicht erkranken oder ein veganer Mensch. An sich, weniger Fleisch essen ist nicht schlecht, da würde auch sicherlich unsere Ressourcen entspannen und auch vielleicht ein Beitrag sein zu Tierwohl, aber das sollte am Ende jeder für sich selber entscheiden. Das sollte man nicht als Ideologie hier verkaufen, schon gar nicht in der Kirche. Es soll ein vernünftiger Weg sein, eine gute, ausgewogene Haltung des Herzens, ein guter Dialog zwischen den Menschen, um zu schauen, wie man in diese immer noch getrennten Welt zwischen Tier und Mensch auskommt, unter den nicht vollkommenen Verhältnissen, auf dem Weg zu einer neuen Schöpfung und dennoch so, dass es einfach Gott ehrt, uns gut tut und auch der Schöpfung gut tut. Eine gewisse Ausgewogenheit wäre das Ziel. Und ich denke, auch an der Stelle können wir auf das Kreuz Jesu schauen, denn Jesus hat versucht, richtig uns zu erlösen von Sackgassen, von diesen Entweder-Oder. Er will uns einfach immer näher bringen zu Gott, zu uns selbst und zueinander. Und wir auch da Jesus als Versöhner im Blick behalten, nicht nur, weil er die Sünde zwischen Mensch und Gott überwunden hat, sondern dass er auch die Trennung grundsätzlich, die ganze Schöpfung belastet, überwunden hat, würden wir vielleicht auch näher zueinander kommen und auch näher als alle Geschöpfe. So viel zum Punkt 2, die Tiere von der Perspektive Gottes behandeln. Jetzt sind wir bei dem dritten Punkt. Vielleicht kannst du noch die Folie einwerfen. Genau. Und es geht darum, Tiere als unsere Mitgeschöpfe von Gott aus schützen. Wie sollten wir als Gottes Ebenbilder die Tiere in dieser Welt, die heute mehr gefährdet sind denn je, auch schützen? Und da möchte ich gerne euch mit einbeziehen, dass ihr auch ein bisschen auch mitdenkt und mitredet und was euch einfällt oder was ihr schon bereits tut oder was ihr dann demnächst tun wollt, einfach einwerfen. Wie könnten wir im Kleinen und im Großen, einzeln und gemeinsam, persönlich und als Weltgemeinschaft die Tiere schützen oder wenigstens Verhältnisse schaffen, die mehr dementsprechen, was einigermaßen in eine Balance bringen würde. Zuvor möchte ich gerne nochmal ein paar Auszüge aus dem alttestamentlichen Gesetz vortragen. Gesetz ist Einordnung. Und das alttestamentliche Gesetz kommt mehr von Gott. Sicherlich auch Menschen haben daran gearbeitet, aber Gott hat auch da seinen Anteil daran. Und da wird auch immer wieder auf die Tiere eingegangen. Das Gesetz ist nicht nur eine Ordnung oder Anordnung, wie Menschen miteinander auskommen sollen und auch wie sie zu Gott hin ihre Beziehungen zu pflegen haben, sondern auch wie die Menschen mit der Natur, mit der Schöpfung umgehen sollen. Das denkt man gar nicht, was das Alte Testament alles weiß und bis heute transportiert. Wenn ich diese Punkte jetzt nenne, die werden euch gleich wahrscheinlich vor Augen stehen. Da gibt es ein Gebot der Sabbatruhe. Das wissen wir, das höchste Gebot, oder Gott selber ruht am siebten Tag, da ist die Schöpfung vollendet und Sabbat wird als der heilige Tag geheiligt und an diesem Tag sollen alle Menschen ruhen, keine Arbeit tun und dein Esel und Ochse soll auch ruhen. Keine Arbeit, heißt es dort. Kein Haustier soll rausgeführt werden, um zu arbeiten. Oder auch die Tiere sollen Anteil haben an deiner Arbeit. Wenn sie mit dir arbeiten, du Mensch, sollst du ihnen den Mund nicht stoppen. Ja? Der Tier arbeitet, verliert Energie und muss wieder Energie bekommen. Er muss ernährt werden als Ertrag der Arbeit, die er und wir auch Mensch geleistet hat. Dann Verletzungsrisiko. Spanne nicht ein Ochsen und ein Esel in ein Gespann und pflügen damit. Entweder zwei Ochsen oder zwei Esel. Oder ein Ochse, ein Esel. Aber nicht zwei getrennte, weil das minimiert die Verletzungsgefahr für beide Tiere und die Arbeit wird effektiver und harmonischer verlaufen. Oder wenn ein Tier verloren gegangen ist, pfeift drauf. Nein, such das Tier. Such das Tier, bis du das findest. Deswegen geht Jesus und sucht neben 99 Schafen ein Schaf. Such das Tier, bis du das findest. Selbst wenn es ein Tier eines Feindes ist, sollst du ernähren, wie du gefunden hast. Und suche das zu übergeben dem Eigentümer. Das sind so Anweisungen in dem heiligen Gesetz des Alten Testamentes. Stürzt ein Tier, verletzt sich, bring Hilfe, heile es, versorge es. Jesus spricht auch an der Stelle, wo er einen Kranken am Sabbat heilt und die Schriftgelehrten kritisieren ihn und was sagt er? Ein Tier am Sabbat heilt ihr, aber ein Menschen wollte nicht heilen. Also es war vorgeschrieben, und das haben sie auch praktiziert, auch am Sabbat sogar ein Tier zu pflegen. Das ist auch seine Wunden Hilfe bekommen. Oder am Sabbatjahr sollten sie Reste der Ernte auf dem Feld liegen lassen, damit die wilden Tiere davon sich ernähren. Oder eine Vogelmutter darfst du nicht umbringen, weil sie noch Kinder hat. Wie barmherzig. Eine Vogelmutter und auch Tiermutter darf sie nicht umbringen, weil sie noch Kinder hat. Arterhaltung. Wir sprechen heute von Artsterben. Arterhaltung ist schon im Alten Testament von Gott aus verankert. Oder ein Jungtier darfst du 7 Tage lang nicht von der Mutter nehmen. 7 Tage lang gehört die Gemeinschaft der Mutter und dem Tier. Und ganz grausam, wenn es kulinarische Zubereitung der Speisen geht, das Böcklein darf nicht in Milch seiner Mutter gekocht werden. Die innere Verbindung zwischen Mutter und Kind ist so gottwichtig, dass auf dem Küchentisch darf der Mensch darüber nicht entscheiden. Also ihr merkt, also, wie weit diese Thematik in der Bibel verankert ist und greift und was das auch mit uns Menschen machen würde, wenn wir lesen würden, das alles als eine sehr sinnvoll überlieferte Information schätzen würden und einfach beobachten, bewundern und wertschätzen würden. Was alles entstehen würde in dieser Welt Und wir würden wahrscheinlich nicht von einer gefährdeten Welt sprechen, wie das jetzt der Fall ist. Aber was könnten wir konkret tun in unserem Alltag, um die Tierwelt zu schützen, um ihr eine bessere Rahmenbedingungen zu geben, privat im Alltag, aber auch so darüber hinaus weltweit in unseren Zivilisationen? Einfach bis zu Ufer ein bisschen lauter, bitte. Überzüchtung stoppen. Okay. Noch was? Ja. Also Massentierhaltung ganz kritisch betrachten. Und wo es geht, sicherlich etwas zu beitragen, das anders wird. Tierversuche. Ja. Vielleicht weniger konsumieren von Produkten, die direkt von einem Tier abstammen. Vielleicht muss man nicht ein Fell von Giraffe oder von Rentier im Wohnzimmer haben oder sowas ähnliches. Und vielleicht nicht schweigen, wenn ein Tier auf der Straße misshandelt wird, durch sein Herrchen oder Frauchen oder durch wen auch immer. Oder vielleicht für die Tiere bremsen, wenn die Tiere über die Straße gehen, auch mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad und die gehen auch über den Fahrradweg. Krabbeltiere, einen Bogen machen, um Schnecke herum, um einen Käfer herum, geht es auch. Ein Herz für Tiere, heißt es auch auf manchen Aufklebern. Oder vielleicht die Insekten, die nichts dafür können, dass sie Insekten sind, vielleicht nicht gleich erschlagen, sondern einfach mal versuchen, durch offenes Fenster oder durch ein Einfangen rausbringen oder wer auch immer. Einfach helfen, den Ausweg finden und weiterfliegen. Schließlich habe ich diesen Insekten nicht geschaffen. Vielleicht mit diesem Bild noch gedacht, selber, wo es nur geht, mit beiden Händen diese Welt schützen. Tragen meine kleine und unsere große Welt im Kleinen und im Großen mit beiden Händen. Oder vielleicht miteinander. Du mit deiner Hand, ich mit der anderen Hand. Wir tragen und schützen unsere Welt zusammen. Oder vielleicht wir als Menschheit tragen unsere Welt verantwortungsbewusst von unten und Gott mit seiner Hand von seiner Ewigkeit, von seiner Vision mit einer neuen Schöpfung von oben. Und das könnte durchaus eine gute Motivation sein, sehr umfassend in dieser Welt als Mensch, als Geschöpf mit anderen Mitgeschöpfen gut auszukommen. Amen.